SRF Digital Podcast.
Es ist Freitag, der 22. November.
Zeit für den Digital Podcast.
Mit diesen Themen neue Berufe rund um Drohnen.
Da haben wir euch Designerin, die Drohnenkleidchen entwirft, einen Choreograf für Drohnenballett. Und wir reden mit einem, der Drohnenrennstrecken konstruiert und baut.
Im Game-Tipp geht es um das neue Star Wars-Game Star Wars Jedi Fallen Order.
Auf das haben viele von euch lange gewartet. Wir sagen euch, ob sich das Warten gelohnt hat.
Ich bin Peter Buchmann.
Ich der Reto Wittmann.
Zuerst zu den Schlagzeilen.
Startup Heliogen stellt einen Ofen vor, der 1500 Grad heiß wird mit Sonnenenergie.
Möglich ist das dank künstlicher Intelligenz. Künstliche Intelligenz steuert nämlich Spiegel optimal so, dass Temperaturen möglich sind, die bis jetzt noch nie erreicht worden sind, allein mit Sonnenenergie und Spiegel. Und das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. So extreme Temperaturen braucht man in der Herstellung von Glas, Zement oder Stahl. Das ist eine Industrie, die heute verantwortlich ist für einen schönen Teil vom CO2-Ausstoß. 20% weltweit kommen aus dieser Industrie und das ist jetzt doch ein Hoffnungsschimmer, dass da eine Möglichkeit aufgeht, wie man das könnte ersetzen.
Eine coole Erfindung.
Eine coole Erfindung hinter dem Startup Heliogen. Die haben das so ein bisschen im Geheimen operiert bis jetzt. Steht ein bekannter Investor, nämlich der
Bill Gates.
Richtig.
Hey.
Bingo.
wirklich gerade, aber da habe ich jetzt gedacht, das würde zu ihm noch passen. Vielleicht will er ja auch einfach selber so einen Ofen, weil dann der Sonntagsbraten schon nach 5 Minuten fertig ist.
Eventuell wird der Sonntagsbraten zu CO2.
Ja. Andere Schlagzeile von Google. Google schränkt politische Werbung ein.
Politische Werbung kann man nicht mehr so gezielt an ein Insider-Publikum schicken, also das Micro-Targeting. Dort gibt es Änderungen. Man kann dort nicht mehr als Zielgruppe bestimmte Wähler auswählen, die bestimmte politische Einstellung haben. Und man kann nicht mehr Mitgliederlisten von einer politischen Organisation aufladen und die dann gezielt mit Werbebotschaften ansteuern oder bombardieren.
Geht es da auch so ein bisschen gegen Fake News?
Es ist eine indirekte Massnahme gegen Fake News. Das Problem ist ja, wenn es so einen kleinen, geschlossenen Kreis gibt von Leuten, die eigentlich gleicher Meinung sind, dann ist die Gefahr gross, dass so extremistische Positionen dort vertreten werden oder sogar gezielt Fake News verbreitet wird. Wenn viele so eine Botschaft sehen, dann können eben auch Leute darauf reagieren, die jetzt da vielleicht nicht gleicher Meinung sind. Das ist so ein bisschen wie die Situation, die man eigentlich traditionell hat mit Zeitungen oder Wahlplakaten. Da findet der Wahlkampf in der Öffentlichkeit statt und nicht nur in so geschlossenen kleinen Gruppen.
Twitter hat ja auch schon so Massnahmen umgesetzt. Jetzt kommt also Google, Facebook.
Facebook steht jetzt natürlich unter Druck. Sie verfolgen eine andere Strategie. Sie haben noch gesagt, im September, dass sie auf Transparenz setzen. Also der Mark Zuckerberg will nicht intervenieren. Er will nicht müssen entscheiden, was jetzt der Fake News ist und was echt ist, weil das ist auch schwierig. Das hängt immer auch vom Standpunkt ab. Viele Angestellte bei Facebook, die sind da nicht so glücklich darüber und die haben einen Brief geschrieben an Mark Zuckerberg, wo sie Vorschläge gemacht haben, wie sich Facebook sollte verhalten gegenüber politischer Werbung auch. Ein Vorschlag, man sollte das Micro-Targeting für politische Werbung mindestens reduzieren. Das ist genau das, was Google jetzt macht. Bei Google kann man nicht mehr sagen, ich will jetzt Linke oder Konservative ansprechen mit meiner Werbebotschaft. Man kann nur noch sagen, ich will eine bestimmte Altersgruppe, ein Geschlecht oder ein bestimmtes geografisches Gebiet ansprechen. Vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass man in letzter Zeit immer mehr Leute sieht mit einem Knopf im Ohr. Man redet jetzt da nicht von irgendwelchem Tribal-Schmuck, sondern gemeint sind natürlich die In-Ear-Kopfhörer, die ganz ohne Kabel auskommen, die über Bluetooth funktionieren mit dem Smartphone zusammen. Bei uns ist jetzt Jürg Tschirre. Jürg, du hast dich diese Woche mit diesen Kopfhörern beschäftigt. Du hast ein bisschen angeschaut, was die alles können und auch warum die so beliebt sind.
Ja, sie sind einfach leicht, bequem zum Tragen, unauffällig. Also zum Teil merkt man auch überhaupt nicht mehr, dass man sie im Ohr hat. Und ich glaube, das ist ohne Grund, dass man immer mehr Leute damit sieht, wo die es eben gar nicht mehr so richtig merken, dass sie da überhaupt noch etwas im Ohr haben und es darum nicht rausnehmen. Die Hersteller haben übrigens auch gemerkt, dass die Kopfhörer gut ankommen. Also die setzen immer mehr auf solche Modelle. Das verstärkt sich dann halt so gegenseitig. Also es wird mehr hergestellt, es wird mehr gekauft, es wird wieder mehr hergestellt. Darum sieht man so viel.
Sie sind klein und bequem. Können Sie sonst noch etwas, was die anderen Kopfhörer nicht können?
Nichts, was die anderen nicht können. Ich würde jetzt mal sagen, ich würde sogar behaupten, in vielen sind es eigentlich nur ein Kompromiss. Also es gibt andere Kopfhörer, die einen besseren Sound haben, besser sind für den Sport, wasserdicht, wasserdichter, auch einfacher zu bedienen. Aber die kleinen Kopfhörer, die kombinieren eben viel von diesen Eigenschaften und können alles gerade genug, dass sie für viele Leute doch die beste Wahl sind.
In letzter Zeit sieht man immer mehr Modelle von diesen Kopfhörern, die mit Noise-Cancelling-Funktion ausgerüstet sind. Etwas, wo man sonst nur einen von den grösseren Kopfhörer kennt, wo man das ganze Ohr abdeckt.
Ja, wo der Lärm von außen zusätzlich noch abschirmen kann, weil sie aber auch noch so gut polstert sind. Das geht bei den kleinen Kopfhörern natürlich nicht. Also die müssen einfach ganz satt im Ohr sitzen, damit sie keinen Lärm von außen reinlassen. Noise-Cancelling muss man vielleicht noch schnell erklären. Das ist ein geräuschreduzierter Kopfhörer, heisst es, glaube ich, offiziell. Eben nicht, weil er gut polstert wäre oder nur, weil er satt im Ohr sitzt, sondern weil er Geräusche von außen aktiv analysieren kann und er ein gegenpoliges Signal erzeugt zu diesen Geräuschen, wo die dann so gut wie möglich auslöscht. Das wird bei, wie du gesagt hast, kabellosen In-Ear-Kopfhörer immer beliebter. Die neuen AirPods von Apple, die brüsten sich zum Beispiel damit, dass sie die Funktion jetzt auch haben. Es gibt aber einen kleinen Haken bei solchen Modellen, die verbrauchen mehr Batterie, als wenn sie kein neues Cancelling hätten.
Batterie, das ist ein Wunde oder sagen wir mal ein wichtiger Punkt bei diesen In-Ear-Kopfhörern, bis sie so klein sind.
Ja, also wenn die Batterie mal leer ist, dann nützen die Kopfhörer nichts mehr. Dann hast du einfach so zwei Plastikpropfen in den Hängen, die gar nichts können, außer dass du das jetzt Ohr als Ohrschmuck kannst tun. Also wenn du das kaufst, solltest du wirklich immer darüber informieren, bei Testberichten im Internet zum Beispiel, wie viel Batterie Laufzeit dass die haben, ohne Geräuschunterdrückung, also ohne das Noise Cancelling, sollte es so um die 10 Stunden sein, würde ich sagen. Ein guter mit Noise Cancelling, der kann 5 Stunden bevor du ihn aufladen musst. Das ist nicht wahnsinnig viel. Verschiedene Modelle kommen allerdings mit einer kleinen Aufbewahrungsbox, die du gleichzeitig ja zum Wiederaufladen kannst brauchen. Das geht zum Teil sehr schnell. Also du kannst den Kopfhörer 5 Minuten reinlegen und dann 90 Minuten wieder brauchen. Das kannst du auch getrennt machen, so als kleiner Tipp noch. Zuerst den einen Kopfhörer mal 5 Minuten rein tun, dann kannst du ihn wieder 90 Minuten brauchen. Während dieser Zeit kannst du mit dem anderen noch weiterhören. Wenn der einen aufgeladen ist, lässt du den anderen so auf.
Wenn ich mir so einen Kopfhörer kaufen will, was empfiehlst du mir, auf was soll ich schauen?
Ja, der Sound spielt natürlich für viele Leute eine grosse Rolle. Also bei dem muss man ehrlich gesagt meistens Abstrich machen gegenüber grösseren Modellen, die du über die Ohren kannst tun. Aber vielleicht spielt das jetzt auch nicht für alle so eine Rolle. Zum Beispiel, wenn man den Kopfhörer vor allem braucht, zum Podcast zu hören. Wenn man einen kauft, sollte man auch testen. Vor allem finde ich wichtig, ob er angenehm im Ohr liegt und nicht jemand rausgeht. Weil wenn du so kleine einzelne Kopfhörerstückchen nur noch hast, die mit nichts mehr verbunden sind, wenn die mal rausgehen, können sie recht schnell verloren gehen.
Es gibt ja die In-Ear-Kopfhörer, die einfach die Knöpfe sind, wo man sich in die Ohren steckt. Da gibt es solche, die mit einem Kabel verbunden sind. Was hat es da mit dem Kabel auf sich?
Also die Nachteile von denen vielleicht sind, dass sie nicht so elegant aussehen, dass sie mehr Platz brauchen. Vielleicht stört ja das Bang irgendwie. Vielleicht findest du, es sieht affig aus. Aber sonst sind sie eigentlich genau das Gleiche, was sie bieten. Oder haben sogar Vorteile. Sie gehen eben weniger schnell verloren, weil sie eben zusammenhängen mit dem Bang. Die Batterie hält oft länger und sie lösen sich einfacher bedienen, weil an dem Kabel zwischen den Kopfhörern hat es meistens Platz für eine Fernsteuerung. Bei den vollkommen kabellosen Kopfhörern, die du einfach nur so im Ohr drehst, ist die Bedienung umständlicher. Auch das solltest du vor dem Kauf testen, wie einfach das ist. Man bedient die Kopfhörer zum Beispiel mit kleinen Knöpfchen, die dran sind, aber die können unangenehm zum Finger sein oder Geräusche machen oder wehtun im Ohr, wenn du drauf drückst. Also das soll man vielleicht mal schauen oder sich informieren darüber. Zum Teil kannst du sie auch kontrollieren mit einer App auf dem Smartphone, die es dafür gibt, oder auch mit deiner eigenen Stimme, indem du dem Kopfhörer nämlich einfach sagst, dass er lauter oder leisliger stellen soll oder bei einem Musikstück oder Podcast nach vorne oder nach hinten springen.
Also wenn man die Kopfhörer kauft, dann kann man sie ja kaum mehr umgeben, so aus hygienischen Gründen.
Ja.
Aber testen kann man sie nur im Laden?
Es gibt Läden, wo sie die zurückgeben lassen. Es gibt aber auch Läden, die einfach Vorführmodelle haben, wo du so kannst schauen kannst. Es ist so ein bisschen wie mit der Unterwäsche bei dem, wenn du es einmal gedreht hast, wenn du es einmal im Ohr hast, so einen Kopfhörer, dann kannst du ihn halt nicht mehr zurückgeben.
Jetzt hast du vorhin gesagt, man könnte in ihr Kopfhörer auch mit der Stimme steuern. Da kann man also zum Beispiel auch den Sprachassistent brauchen vom Smartphone mit denen.
Das ist auch eine Funktion, die die allermeisten von diesen Kopfhörern haben. In den meisten ist ein Mikrofon mit eingebaut, das eben hört, auch, was du sagst. Und da kannst du eben zum Beispiel, wie du gesehen hast, brauchen, um den Sprachassistenten auf dem Smartphone aufzurufen oder auch zum Telefonieren. Also du kannst zum Beispiel einfach mit einem Tipp auf so einen Kopfhörer abnehmen und das Telefon für das in die Tasche lassen. Das ist so finde ich eine elegantere Alternative zu diesen klobigen Bluetooth-Headsets, wo man ein paar Leute immer noch damit sieht rumlaufen.
Also, was wir bis jetzt gelernt haben, die Kopfhörer gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt solche, die man einfach ins Ohr steckt. Es gibt solche, die nur mit einem Kabel verbunden sind. Es gibt solche, die Geräusche unterdrücken können und man kann mit den einen telefonieren oder den Sprachassistenten brauchen. Gibt es sonst noch etwas dazu zu sagen?
Etwas Wichtiges finde ich noch, ja, man sollte die Kopfhörer sofort aus den Ohren nehmen, wenn man mit jemand anderem redet, zum Beispiel an der Ladekasse, das wirkt sonst schrecklich unhöflich.
Also da können sich die Leute ein Vorbild an dir nehmen, oder?
Es ist wahnsinnig kalt geworden, gell, draussen, Peter. Es ist furchtbar, das Wetter.
Star Wars, eine der grössten Unterhaltungsmarken überhaupt, eine Tonne Film- und Fernsehserien. Also über zu wenig Inhalt können sich die Star Wars-Fans eigentlich nicht beklagen. Mit einer Ausnahme, was nämlich noch fehlt, ist ein Abenteuer-Game. Und genau das haben sie jetzt bekommen. Star Wars Jedi Fallen Order heisst es. Bei uns ist der Guido Berger. Guido, du hast das Game gespielt. Sag uns zuerst, warum braucht es das Game unbedingt?
Ja, weil so das letzte grosse Star Wars Game, das wir alleine können spielen, das hat The Force Unleashed geheißen. Und das ist jetzt über 10 Jahre her, seit das rausgekommen ist. Vor einer Weile hat Electronic Arts die Star Wars Lizenz gekauft für einen ganzen Haufen Geld und hat seither aber eigentlich vor allem Multiplayer-Schiessspiel gemacht, also Star Wars Battlefront in mehreren Versionen. Und dort spielt man dann halt alle gegen alle und das ist sehr so auf der Welt. Kampf fokussiert. Und einfach die Figur von einem Jedi-Ritter, oder, die wäre eigentlich eben noch toll, um allein loszuziehen. Oder? Und dann könntest du auch eine Story erzählen und die Star-Wars-Welt erkunden und so. Und das geht halt alles nur in einem Einzelspieler-Game. Und darum haben die Fans eben wirklich schon lange auf so eins gewartet.
Jetzt ist das Game da. Hat sich das Warten gelohnt?
Ja, ich spüre ein bisschen eine helle und eine dunkle Seite von der Macht in diesem Game. Auf der hellen Seite ist die sehr detaillierte Welt. Die ist wirklich wunderschön zum Anschauen. Es hat halt viel von diesen coolen Monster und Figuren aus dem Star-Wars-Universum drin. Wir sind so einen jungen Padawan, der auf der Flucht vor dem Imperium ist. Also es erfüllt eigentlich genau die Fantasie, oder, in so einen Jedi-Ritter hineinzuschlüpfen, mit dem Lichtschwert durch einen Haufen Viecher und Sturmtruppen durchzuhauen.
Aber, jetzt kommt eben noch das Aber, die Dunkelseite.
Ja, mechanisch. Oder? Mechanisch ist man einfach viel zu fest so auf Nummer sicher. Es ist eigentlich ein Mix aus zwei sehr erfolgreichen und auch sehr, sehr guten Games. Uncharted auf der einen Seite und Dark Souls auf der anderen. Von Uncharted hat jetzt Star Wars Jedi Fallen Order eigentlich die Art und Weise übernommen, wie man sich durch die Welt bewegt. Also klettern tut man viel, man tut so Rätsel lösen, eine Kugel an einen richtigen Ort anbuxieren, dass eine Türen aufgeht oder so. Das ist eben sehr, wie das auch in dieser Uncharted-Serie ist. Und Dark Souls, von dort her, haben sie eigentlich die Art und Weise übernommen, wie man kämpft. Es ist sehr so fokussiert auf im richtigen Moment ausweichen oder im richtigen Moment den Barrierenknopf drücken, um einen Angriff abzuwehren.
Also der Mix, der klingt ja eigentlich jetzt super.
Haben eben, glaube ich, auch im Vorfeld viele gedacht, ah, das wird cool, oder? Weil das sind zwei Games, die sehr gut sind. Aber ich hatte so ein bisschen den Eindruck gehabt, die Entwickler jetzt vom Star Wars Game haben die zwei Vorbilder ein bisschen zu wenig lang gespielt oder ein bisschen zu wenig gut verstanden, warum die so gut sind. Weil da ist es einfach weniger gut. So das Klettern, Rätsel lösen macht Uncharted besser. Und die Kämpfe habe ich auch so ein bisschen komisch gefunden, weil die Jedi-Kräfte, die man hat, die sind eigentlich stark limitiert. Man kann die viel zu selten einsetzen und dann hast du eigentlich nie das Gefühl, dass du wahnsinnig ein starker Jedi-Ritter bist. Und die Kämpfe sind dann immer entweder zu leicht oder wenn dann plötzlich ein schwerer Gegner kommt, plötzlich viel zu schwierig. Also so das sehr hart, aber sehr fair, wo Dark Souls eben sehr, sehr gut macht, das ist da einfach auch weniger gut. Aber es tönt jetzt alles ein bisschen schlimmer, als es ist. Das ist ein Kompetenzgame und man kann sich gut so 1-2 Dutzend Stunden unterhalten in dem. Aber mich hat es einfach grauenhaft kalt gelassen, oder? Weil es so krampfhaft versucht, mir zu gefallen, weil es nichts riskiert, keine neuen Ideen hat. Das sind alles Sachen, die man schon seit 10 Jahren oder mehr so spielt. Also ja, es ist so ein bisschen zu fest einfach nichts übrig geblieben, was mich hätte packen können.
Star Wars Jedi Fallen Order ist für PlayStation 4 und Xbox One freigegeben ab 16. Man kann Guido zuschauen, wie er das gespielt hat, in der Aufzeichnung vom Let's Play vom letzten Montag. Let's Play natürlich immer am Montagabend um 8 Uhr live auf unserem YouTube-Kanal SRF Digital. Was ist für die nächste Woche geplant?
Nächste Woche ist Martina dran mit Planet Zoo. Ich glaube, eines von ihren Lieblingsspielen von diesem Jahr. Sie hat schon 150 Stunden oder so drin gesteckt und den perfekten Zoo gebaut. Und ich glaube, der Hauptverkaufspunkt von dem Let's Play, wo sie am Montag macht, ist, dass sie herausgefunden hat, wie man einen gut laufenden Zoo baut. Das ist nämlich ganz schwierig in diesem Game. Und sie weiss wie und zeigt euch dann, wie es geht im Detail.
Wir kommen zum Schwerpunkt in unserem Podcast. In dieser Woche haben wir Drohnen. Wir sind ja ein Drohnenland, das haben wir schon etwa einmal gesagt, hier im Podcast. Damals reden wir darüber, was alles für neue Aufgaben gibt und auch Jobs. Dieses Wochenende ist ja in Bern das Finale der Swiss Drone League. Und da reden wir mit dem Bernhard Russi. Also jetzt nicht mit dem echten Bernhard Russi, sondern Marc Heiniger heisst er. Aber er macht so ein bisschen das Gleiche wie der Russi im Skizirkus. Pisten bauen oder wie man bei den Drohnenrennen sagt, Tracks. Ich habe Marc getroffen und das Gespräch mit ihm hören wir dann gerade nachher.
Man muss vielleicht noch den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wer der Bernhard Russi
ist. Ja, der Bernhard Russi, ein ehemaliger Top-Skirennfahrer, Schweizer Skirennfahrer, so 70er Jahre. Ja. Vor allem hat er schwer abgeräumt. Ja. Hat dann viel Subaru-Werbung gemacht, hat eigentlich die Automarken in die Schweiz gebracht und eben hat so ein Ingenieurbüro, wo noch, ja, ich weiß nicht, ob es noch andere gibt, aber er ist, glaube ich, schon die Koryphäe, wo man bucht, wenn man irgendwo will, ein neues Skigebiet bauen. Also vor allem hinsichtlich einem Rennen. Und dann geht er ran, zum Beispiel auch auf China, für die Olympiade. Dort ist er momentan dran, also Skirennpisten, die Abfahrten zu konstruieren.
Zuerst jetzt aber schauen wir zwei andere Berufe an, die wegen der Drohne entstanden sind. Sie sind auch kreativ, eine Kostümdesignerin und ein Choreograf. Das ist jetzt kein Witz, das gibt es tatsächlich.
Ernsthaft, wir meinen es ernst.
Was haben Céline Dion und Metallica gemeinsam?
Ja, wahnsinnig viel eigentlich, oder? Beides. Ich würde sagen, beides ist Kitsch, einfach mehr romantisch bei der Céline Dion und mehr bombastisch bei Metallica.
Also, was Kitsch ist und was nicht, das ist eigentlich vor allem Geschmackssache. Ich tue mich an dieser Stelle out und sage, ich habe so einen Hang zu kitschigen japanischen Schlager, weil das mit Erinnerungen verbunden ist. Aber jetzt weichen wir da wieder ab. Es geht ja eigentlich um Drohnen. Und,
also die Gemeinsamkeit, die wirklich
Gemeinsamkeit, beide, Céline Dion und Metallica, brauchen auf ihrer Tournee, ihrer Live-Show, Drohnen aus der Schweiz von einem Zürcher Start-up, vom Start-up Verity. Die sind spezialisiert auf Indoor-Drohnen. Eine von den wenigen Firmen oder die einzige Firma auf der Welt, die das anbieten kann, so Indoor-Drohnen.
Und die Firma ist sehr erfolgreich, nicht nur mit den Drohnen jetzt in diesen beiden Shows, sondern auch, die treten auch am Broadway auf. Das sind eben ganz spezielle Drohnen. Es sind nicht nur quasi fliegende LEDs, wo sie so Lichteffekte machen können, sondern auch fliegende Charaktere. Und zu Charakteren werden es eigentlich, weil sie das Kostüm anhaben.
Zum Beispiel das Kostüm von einem Lampenschirm und das sind das Lampen, die rumfliegen, die dann aber eben zu einem Charakter
oder werden. Oder so eine Qualle, die so Fäden dran hat, wo man dann ja, wirklich meint, das sind so fliegende Fische.
Wir müssen zu den Lea und dem Federico.
Wir sind bei der Verity vorbeigegangen, zu Zürich-Oerlikon. Wir haben die Kostümdesignerin Lea und den Drohnenspezialist Federico getroffen.
Sie sind vom SRF,
nehme ich an. Ja, genau. Ich
bitte so gut sein, euch einschreiben und einen Kaffee trinken, wenn das recht ist.
Sehr gut.
Ja, genau.
Oi, was bist denn du für ein Lustiger?
Das ist der Chief Dog Officer.
The Chief Dog Officer.
Yes, very important role.
And the name?
CDO, yeah, Harry.
Der Harry. Hi, Harry.
Wie sich's natürlich gehört, haben wir zuerst einmal einen Kaffee bekommen. Vor allem auch, weil unsere beiden Gesprächspartner verspätet waren. ÖV, irgendetwas, glaube ich, Problem. Und darum hat uns Catherine aus Neuseeland zuerst einmal die Räumlichkeiten gezeigt, um so ein bisschen überbrücken auch. Das ist sehr eindrücklich. Hat zum Beispiel eine ganz grosse Halle für das Drohnenballett. Also dort können sie so ihre neuen Choreografien testen. Und in der Halle hat es ein Indoor-GPS Navigationssystem, so eine Eigenentwicklung. Das ist sehr aufwendig. Wir haben leider keine Show gesehen, weil man eben die Drohnen nicht einfach so kann irgendwie aus einer Kiste rausnehmen und fliegen lassen. Das ist ein bisschen schade gewesen.
In einem anderen Raum sieht es mehr aus wie in einer Werkstatt. Da sitzen die Elektroniker, Softies, also nicht Hardies, Software-Spezialisten. Die Elektroniker von Messgeräten, all Drohnen, sind da Eigenentwicklungen und sie sind da selber zusammengebaut.
Und dann in einem Eck ist so, ja, man kann sagen, die Schneiderei für die Kostüme. In einem Gestell hat es so dutzende Kostüme drin gehabt von der Designerin Lea Pereira.
It was good for me to have learned the product design field, because you have constraints of the industry, and here we also have constraints.
Lea hat Produkt- und Industriedesign studiert und das, sie sagt, das ist sehr hilfreich für ihre Aufgabe, die sie jetzt hat, weil es eben auch da immer wieder Einschränkungen gibt, wie auch im Industriedesign, wo man sich eben an eine Maschine oder so, an eine Technologie können anpassen können. Und das ist da bei den Drohnen auch so, da muss man eben dann berücksichtigen.
So the weight limits, the aerodynamic, the inertia, everything that we that you create as a costume has an impact on the flying machine. So it is really this understanding of the machine itself to design a good costume. And I think that's also what is happening with product design. You need to have a good understanding of the person you designed this for, or also about the industry and the limitations of the industry.
Lea ist 27 und seit 3 Jahren schafft sie bei der Verity als Drohnen-Kostüm-Designerin und auch Schneiderin. Sie erfindet seit 3 Jahren praktisch ihren Beruf fortlaufend selber. Sie muss das Know-how aufbauen, was sie braucht, und Erfahrungen sammeln. Kostüm beeinflusst nämlich Drohnen. Das muss man als Designerin genau verstehen, wie. Ein Kostüm darf zum Beispiel nicht schwerer sein als 5 Gramm.
Unglaublich leicht.
Ja,
unglaublich. Und die Drohne selber ist eben auch nur etwa 50 Gramm, oder?
Ja.
Zur Relation noch.
Und als Material kommt da nicht mehr viel in Frage, außer Papier oder Kunststoff. Das schneidet sie zu mit Laser oder mit einem 3D-Drucker wird das hergestellt.
I know I should not work too much with carbon, because it's not an easy material to work with the drones right now.
Maybe because of the location system.
No, for the location system, this is fine. It's maybe more the metallic particles that are not really good for our localization system. But for example, we could use some metallic paint, and it was completely fine because it's just a very thin amount of metal. But no, you could not create a costume out of metal, and it's too heavy anyway.
It's so. Too heavy. Also nicht alle Materialien eignen sich. Kohlenstoffhaltige Sachen zum Beispiel können Probleme machen. Da hat Lea dann nicht weiter in Details gehen. Das war so ein bisschen Geheimniskrämerei gewesen. Ja, vieles bei diesen Verity-Drohnen ist halt so Eigenentwicklung und darum auch so geheim. Ist halt ein Wettbewerbsvorteil. Wie die ganz wichtigen Komponenten bei dem Indoor-Tracking, das sie selber entwickelt haben. Also das GPS für einen Raum, der eben sehr präzise ist. Und das GPS-System ist in einem Forschungsprojekt entstanden.
Der Federico Aguiliaro ist einer der Gründer von Verity. Er hat an der ETH seine Doktorarbeit zum Thema Drohnennavigation geschrieben. Und wo wir am Plaudern waren mit der Lea, ist er dann auch noch dazugekommen, ein bisschen später.
Hallo. 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 Freue mich.
Ja, Peter, hallo.
Hast du spät gestern?
Hm? Ja, ein bisschen.
Bisschen spät gestern.
Ja, ja, das war auf meinem Kalender für 10.30 Uhr, so ich meinte, ich habe noch Zeit.
Der Federico ist Designer, er redet eigentlich gut Deutsch, er hat sich aber mit uns lieber auf Englisch unterhalten. Er hat die Drohnen entwickelt, wo man Indoor einsetzen kann. Das ist anspruchsvoll. Verity hat da international die Nase vorne. Niemand sonst kann das in dieser Zuverlässigkeit und Präzision. Man muss ja denken, so einen Act wie Metallica oder Céline Dion, die sind über Monate unterwegs. Metallica sind es anderthalb Jahre. Und nur schon, dass man da so eine doch filigrane Drohnen kann entwickeln, die dann während der Tournee nicht ständig kaputt geht und jeden Abend zuverlässig funktioniert oder wenn es halt auftreten, zuverlässig funktioniert. Das allein ist schon eine rechte Herausforderung.
Und da haben wir ja so ganze Kisten gesehen in diesen Hallen rumstehen, die dann eben auch geeignet sind, um irgendwo im Bauch von einem Flieger zu tun, um das Ganze zu transportieren. Also auch die Logistik dahinter hat mich noch beeindruckt, dass das eben dass alles, was es braucht, dann vor Ort an so einer Show ist. Und ja, die Indoor-Drohnen, die setzen es jetzt eben für Shows wirklich auf der ganzen Welt ein.
Drones, they're just a medium and there are multiple ways in which you can use them. You can use them more as a formation, more going towards like geometric shapes. So you can go closer to organic motions in which you exploit just the fact how the drones interact between each other, how they behave, or you can also go where you have individual drones that act more of a character and maybe really do a more of a ballet.
Sie können so Drohnen ganz unterschiedlich einsetzen, so als Formation, so als Schwarm, geometrische Figuren kann man machen, aber auch organische Bewegungen. Dann können Drohnen so aufeinander reagieren. Also es kann dann auch eine Drohne zum Beispiel individuell irgendwie sein, aus dem Schwarm quasi das schwarze Schaf sein und etwas anderes machen. Und sie können zusammen auch irgendwelche Gegenstände animieren, dass dann so Bilder entstehen.
Ich habe mich noch gefragt, wie ist das möglich, dass ein Start-up, das in Zürich daheim ist, in einer Stadt, die wirklich nicht die tiefsten Lebenskosten hat, dass die international da konkurrenzfähig sind.
Wo? Und sie haben ja Sie sind 5 Jahre alt oder jung,
ja, muss man sagen,
und haben über 60 Mitarbeiter. Also das ist recht krass.
Sie sind auch extrem am Wachsen. Sie sind Ende nächstes Jahr gehen sie davon aus, dass etwa doppelt so viele Leute sind. Und der Punkt ist, Verity hat sehr renommierte Kunden, eben so Top-Acts wie Céline Dion und Metallica, die ganz konkrete Vorstellungen haben, was sie wollen und das nötige Geld, um das zu zahlen, das, was sie da wollen, umgesetzt haben. Sie arbeiten mit Musikerinnen zusammen. Sie haben eine Broadway-Show vom Cirque du Soleil. Da haben sie die Szene gemacht mit dem fliegenden Lampenschirm. Da findet man auch ein Video dazu. Es ist so eine kleine Geschichte von einem Mechaniker, der in seiner Werkstatt sitzt, vor einer Lampe, die er fliegt. Rundum hat er noch einen Haufen Lampenschirm. Plötzlich gibt es einen Knall, das Licht geht aus. Die Lampenschirme rundum, die werden beleuchtet von innen und fangen an zu fliegen. Die tanzen so um ihn herum. Es sind so Gegenstände wie in einem Animationsfilm, die dann zu mehr werden, als nur einfach Objekt.
Drones are a part of what's happening on stage, especially indoor drones. It's not just a self-referential drone show, but it's something that integrates with acting, integrates with video, integrates with lighting. So there is a show director that has an oversight about the entire show, and he has an idea what he wants to achieve, the mood he wants to convey, the story he wants to tell. And for us, we developed this expertise in which we're able to help to work together with the show director, listen to what they want, the idea what they want to convey, and suggest ideas, whether motions, costume, lights, effect, that can support the story and what he wants to achieve.
Drohnen sind also wirklich Teil von einer Show, sind stark integriert, also ist Acting, zu Videos, die abgespielt werden und zu der Beleuchtung. Es geht um eine Geschichte. Ein Regisseur weiss, ja, dass er eben, was für eine Geschichte er will, erzählen, was er für eine Stimmung will, vermitteln. Und da sind die Drohnen halt irgendwo auch unterstützend oder können das Ganze irgendwie verstärken. Ist natürlich ein ganz neues Medium mit vielen Einschränkungen. Und da hat uns noch interessiert, wo sich eigentlich die Lea, also die Inspiration jetzt herholt.
Many of the costumes or many concepts came from just observation in nature. So, for example, I remember having this big research on birds' courtship. So the way they dance and they show, they highlight some parts of their feathers and or also underwater creatures. I think the way they have sometimes to pretend they are bigger than what they are for real, this is exactly the kind of challenge we have with the drones sometimes. So it's a good inspiration. And then I also like, I think the movement chants, for example, were a very good inspiration too, because they play with no sound, with no music, they cannot talk, but they can still express so much with movement and how the material behaves. So yeah, there are plenty of inspirations.
Viel Inspiration käme aus der Natur, hat sie gesagt. Zum Beispiel Beobachtungen vom Balzverhalten bei Vögeln. Also, wenn man da sieht, wie sich die aufblustern und wie die sich grösser machen, als sie eigentlich sind, hat sie gesagt, wir haben genau das gleiche Problem, oder? Wir sind total eingeschränkt mit dem Material und wollen, dass die Drohnen dann vielleicht grösser aussehen, als sie tatsächlich sind. Eine andere Inspirationsquelle ist die Pantomime-Truppe Mummenschanz. Die sind auch wichtig, weil sie ohne Musik und ohne Text arbeiten, nur mit Bewegungen und nur mit Material im Zusammenhang mit diesen Bewegungen.
Könnte man also sagen, mit dem richtigen Kostüm machst du aus der kleinsten Drohne einen grossen Bühnenstar. Drohnenchoreografie aus Oerlikon, Verity, der Spin-off aus der ETH, eigentlich marktführend, könnte man sagen, in dem Bereich, auch vor allem auch mit ihrem Indoor-Tracking-System, das eben präzise genug ist, dass man Drohnen orten kann, sehr anspruchsvoll. Das ist, glaube ich, das, was sie momentan beherrschen und sonst fast niemand. Das ist ihr grosser Vorteil.
Verity wächst sehr schnell und bleibt dann nicht stehen. Sie arbeiten bereits am nächsten Schritt. Aktuell ist die Drohnenshow, die sie haben, die ist mit der Musik synchronisiert und wird zentral gesteuert. Die Musik gibt den Takt vor. Die Menschen, die in diesen Shows auftreten, die müssen sich nach der Musik richten und dann implizit nach der Drohne. So eine spontane Intervention, die ist nicht möglich. Und der nächste Schritt wäre jetzt, dass man mehr Flexibilität ins Ganze hineinbringt. Der Regisseur soll auch mehr Freiheit bekommen. Der Frederik redet von einer Demokratisierung. So sollen neue Ideen in das neue Medium Drohnen hineinkommen.
The next challenge is how do we give creative control to the designers, such that they can really bring this technology to a next level by embracing and using it themselves even more. Mostly they can do stuff more on their own, because this would, you know, the more ability or freedom you give to them, the more they're going to be able to think and experiment. Right now, it's still going very well, but it's a different process. In a sense, you can say democratizing it. You have more people contributing with more ideas, and this is where it's going to take drone shows to the next level.
Weltweit führend ist auch ein anderer, nämlich der Bernhard Russi. Wir haben ja vorher schon mal über ihn geredet. Er baut Skipisten. Jetzt reden wir aber hier ja über Drohnen, Drohnenrennen. In Bern ist am Wochenende das Finale der Swiss Drone League und dort haben sie eine Rennstrecke und die hat der Bernhard Russi von den Drohnenrennen entworfen. Er heisst Marc Heiniger. Er ist eigentlich so ein bisschen ein Urgestein bei dieser jungen Sportart, wenn man das so sagen kann. Oder man könnte auch sagen, er ist ein Pionier. Er hat schon bei den ersten Rennen, die es eigentlich schon gegeben hat, ist er mitgeflogen, erfolgreich, auch international in einem Schweizer Team. Und er erzählt uns jetzt, was die Herausforderungen sind, auf was dass er schaut, wenn er einen Track baut, was für Elemente drin hat. Da kommen ein paar wichtige Begriffe, die ihr müsst kennen, weil dann könnt ihr mitreden und alle meinen, ihr kommt total gut raus beim Drohnen-Racing. Und er sagt dann auch noch, was also in der nächsten Zeit müsst passieren, damit der Drohnen-Rennsport sich wirklich auch etablieren kann. Ein Stichwort ist da, dass es einfach noch mehr gute, sehr gute Drohnenpiloten braucht. Die fehlen momentan noch ein bisschen, damit eben auch die Rennen noch spannender werden. Zuerst hat er mal gesagt, wie er es angeht, wenn er einmal so einen Auftrag überkommt, eine neue Strecke zu bauen.
Als erstes musst du natürlich mal wissen, wo das ist und was dort so viele Gegebenheiten hast. Das heisst, wie kannst du den Platz ausnutzen? Ja. Wir haben alles, muss immer von Sicherheit her mit Netz abgedeckt sein. Und da ist es auch noch ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen, wo sind denn die Netze? Dass die Strecke möglichst nicht immer direkt am Netz ist, die Gefahr nicht so gross ist, dass du dort immer bleibst hängen. Mhm. Das ist ja auch während dem Rennen recht mühsam. Die Gänge da mit dem Leiterwegeli müssen gehen, oben wieder zusammenlesen. Was sehr schwierig ist, an so einer Strecke zu bauen, ist so ein bisschen die räumliche Vorstellung, das räumliche Vorstellungsvermögen. Dass die Rennstrecke am Schluss nicht irgendwie nur so ein bisschen zweidimensional ist. Das ist das, was es so ein bisschen speziell macht, ein bisschen interessant.
Also, dass es auch auf und ab geht, heisst dreidimensional, oder?
Genau, ja.
Zweidimensional wäre mehr wie ein Autorennen.
Also genau, das ist so, ja. Das ist auch, wo sich die Sportart entwickelt hat, ist das am Anfang auch mehr so gewesen. Man hat quasi wie ein Go-Kart-Rennen gemacht, du bist einfach einen Meter ab Boden geflogen. Und,
hat man ja gesagt, so Formel 1 quasi.
Ja.
In der Luft.
Das ist mehr auf Geschwindigkeit bezogen, ja. Gewesen, halt, ja. Auch. Ich habe sehr schnell mal gemerkt, dass das viel interessanter ist, wenn es ein bisschen auf und ab geht. Weil man hat ja die dritte Dimension, also soll man die auch nutzen können. Und das ist natürlich wiederum recht schwer, weil du kannst heute auf Google Maps kannst schauen, wie das aussieht, das Gelände. Aber du hast halt einfach nur ein Bild von oben.
Also dann gehst du als erstes Mal vor Ort, schaust es an, hast du so vielleicht die ersten Eindrücke, machst du da Zeichnungen, oder?
Ja, du machst ein paar Fotos, am Schluss hast du irgendwie eben, muss man schauen, dass man mal so eine einen Geländeplan hat. Und dann fährst du mal an, ein bisschen überlegen, wo könntest du rundum. Am Schluss muss es ja irgendwie auch in einem einigermaßen Rahmen bleiben vor der Länge, vor der Strecke.
Gibt es denn da Vorgaben? Also das heisst, minimal irgendwie muss der Flug 20 Sekunden brauchen, dauern und maximal aber, weiss auch nicht, eine Minute, oder?
Also direkte Vorgaben gibt es im Moment eigentlich noch nicht. Es gibt andere Ligen auf dieser Welt, die sehr konkrete Richtlinien haben, wie das so eine Rennstrecke sein muss, was sie für Elemente enthalten muss, wie lang das sie eben muss sein. Bei uns schauen wir, dass es einigermaßen Sinn macht, dass man nicht irgendwie 10 Runden muss fliegen muss und dass man nicht nur 2 Runden kann fliegen kann, sondern dass ein bisschen Routine kommt, dass die Rennläufe auch ein bisschen spannender werden. Also so gute 20 Sekunden ist eigentlich auch das Ziel, das man sollte haben.
Das ist eigentlich noch recht kurz, 20 Sekunden.
20 Sekunden, das ist wirklich nicht viel. Aber man muss natürlich den anderen Weg sehen. Wir reden hier von wirklich maximal 90 Sekunden Flugzeit, die man mit so einem Rennröhnchen machen kann. Weil da geht einfach der Saft aus diesen Batterien. Und dann gibt es ja, 4 Runden. Und das ist schon relativ intensiv, auch für einen Pilot, 4 Runden lang höchste Konzentration zu geben.
Also du bist ja relativ frei jetzt im Konstruieren von dem Parkour. Zeit ist das Kriterium. Das heisst, es gibt auch nicht irgendwie so eine Art Baukasten, wo du bedienst, wo du sagst, ja, da nehme ich jetzt den...
Es gibt schon so Elemente, wo man weiss, die will man drin haben. Also so klassische Flugfiguren, oder wie man das sagen
will. Gibt es da so Klassiker und haben die so Bezeichnungen? Auch?
Ja, das sind zum Beispiel schon so ein S-Split, ist so ganz eine klassische Figur. Das ist, wenn man quasi wie zuerst eine halbe Rolle macht, also wie sich über den Kopf dreht und dann einen halben Looping reinzieht, für so zu sagen, eine 180-Grad-Kehre zu machen. Aber anstatt dass man halt links umkehrt, macht man es eben so über den Kopf und dann als halben Looping. Es gibt auch so Helix zum Beispiel, das ist so in einer Spiralenform durch 3 oder mehr Torbögen, die vertikal übereinander sind, unten rauf oder oben runterfliegen.
Ja.
Das ist sehr, sehr technisch. Der Rest ist alles Klassische, die Gates, die man schon immer hatte, also quasi die Tore zum durchfliegen oder irgendwelche Pylonen aus Slalom, plus eben auch natürlich Hindernisse, die quasi vom Platz schon vorhanden sind.
S-Split, hast du gesagt?
Ja.
Wer will am Stammtisch können so tun, als wenn er sich bei Drohnenrennen auskennt, der muss sagen, hey, weißt du, beim S-Split, weil da kommt wahrscheinlich jedem Track irgendwie vor in dem.
Das ist ja so, das ist so das klassische Element, das eigentlich immer hat. Ja.
Inwiefern beeinflusst die Optik die Gestaltung des Tracks? Weil das wird ja auch gefilmt und übertragen, gestreamt, je nachdem. Auch von außen gefilmt, noch mit Kameras.
Ja, in der SDL haben wir ein gewisses Portfolio an Airgates. Also, wir haben jetzt so aufblasbare Torbögen. Da geht auch ein bisschen weniger Material kaputt, wenn man mal reinfliegt. Die sind natürlich, das ist klar, das ist Sponsoring, Werbefläche. Die sollte man am Schluss schon sehen. Und da wird auch manchmal mit den Leuten vom Video zusammen diskutiert, wo sie ihre Kameras positionieren, dass es am Schluss einfach optimal aufgeht. Aber es ist jetzt schon, ich sage, im Moment noch, ist in der ersten Linie soll die Rennstrecke gut sein und nicht, dass irgendwie die Sponsoren da den optimalen Platz haben.
Also da kommt jetzt nicht der Sponsor und sagt, ich will das genau da haben und du musst dann den Track um das herumbauen und denkst, das ist total dumm, jetzt, aber wir müssen halt.
Also zu solchen Situationen wird es sicher immer mal wieder kommen. Es ist aber noch nicht so, dass das ist nicht alles so ernst im Moment. Eigentlich noch. Man hat da schon noch mehr. Man hat schon noch mehr Freiheiten.
Hat so ein Track auch irgendeine Art Dramaturgie?
Ja, Dramaturgie ergibt sich eigentlich mehr während dem Rennen, wenn er wirklich die Tracks unterwegs sind und sich da keine Meter mehr schenken will, dann wird es sowieso spannend. Es ist natürlich dann trägt sich dann auch die Spreu vom Weizen, genau diesen technisch etwas spezieller oder schwierigeren Hindernis. Da sieht man auch gut, wer das jetzt besser ist, wer das vielleicht mehr ein bisschen der Speed hier kann mitnehmen kann. Das ist auch interessant zu schauen, aber so eine Dramaturgie, das würde ich jetzt nicht sagen.
Es ist wahrscheinlich noch schwierig, so eine Strecke so zu machen, dass sie nicht schwer ist, aber auch nicht zu leicht. Wenn sie schwer ist, dann ist sie auch nicht mehr spannend, dann fallen einfach immer gerade alle raus, oder? Und irgendeiner kommt noch durch und gewinnt dann. Vielleicht ist er gar nicht der Beste, aber irgendwie hat er es halt einfach bis zum Schluss geschafft.
Das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, eigentlich, dass der Schwierigkeitsgrad eben nicht zu hoch ist, dass es eben Fakt zum Zuschauen, dass die auch ein bisschen mit anständigem Tempo auf dieser Strecke fliegen. Und trotzdem, dass es so ein bisschen seine Kniffe hat, dass man merkt, wo die guten Piloten können Zeit gewinnen können. Das wollen wir natürlich nicht, dass eben einer, der im Schritttempo auf Nummer sicher durchfliegt, am Schluss im Finale vorne ist. Es ist aber schon so, dass im Gegensatz zu anderen Rennen bei STL-Tracks ein bisschen einfacher sind und dafür schon ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit. Also schon bei der Drone Champions League ist es noch viel extremer eigentlich. Also geht es mehr ums Spektakel als um Technik. Und trotzdem muss man fairerweise sagen, wenn man so eine Renndrohne quasi am Limit von Geschwindigkeit bewegt, wird sie deutlich schwieriger zu kontrollieren, als wenn man sich nur so in der Komfortzone bewegt.
Tust denn du die Strecke, die du jetzt entwerfst, auch noch irgendwie simulieren am Computer?
Nein, für das ist, also, es gibt so Flugsimulatoren, ja. für die Drohnen oder für die Racecopters, und dort gäbe es so einfache Mittel für so Level Designs zu machen. Es gibt ab und zu Leute, die sie nachbauen. Im Moment haben wir das noch nicht, dass wir die vorab schon machen.
Also du stellst jetzt den Parkour auf am Donnerstag und dann hoffst du, dass es auch funktioniert.
Also,
oder fliegst du selber mal durch?
Er wird aufgestellt. Ich hoffe, dass, wenn wir am Freitag dort sind, dass es auch so kommt, wie man es sich vorgestellt hat. Ich werde sicher auch zuerst mal die Runde selber noch drüber fliegen, um zu schauen, ob das eigentlich wirklich Sinn macht. Das ist manchmal relativ schwer zum Einschätzen, wenn man noch immer noch muss, so durch eine Lücke anstechen muss. Funktioniert jetzt das in der Praxis wirklich? Es sieht halt aus der Perspektive von Renndrohnen wirklich häufig wieder ganz anders aus.
Mhm. Dann musst du vielleicht auch noch etwas umstellen. Dann.
Absolut, das ist gut möglich. Da ist man relativ flexibel. Das ist ja nicht so, dass der wie in Stein gemeißelt wäre in Rennstrecke. Das ist ja nicht eine Bobbahn, die man dort herstellt.
Gibt es da am Schluss noch irgendeine Art offizielle Abnahme von irgendeinem Bundesamt für Luftfahrt, oder wo schaut, hey, ist da die Sicherheit gewährleistet? Oder?
Ja, die Strecke selber wird eigentlich nicht abgenommen vom Batzel, wäre das in dem Fall bei uns in der Schweiz. Für so ein Drohnenrennen jetzt in so einem öffentlichen Rahmen, das muss natürlich bewilligt werden. Da gibt es mittlerweile so wie ein Antragsformular, damit das ein bisschen vereinfacht ist, und da sind gewisse Kriterien, die müssen erfüllt werden müssen. Wenn die erfüllt sind, bekommt man eigentlich die Bewilligung, und das wird vor Ort auch mal noch überprüft, ob die Netze so sind, ob die Mindesthöhe haben, die vorgegeben ist, ob die Zuschauer einen gewissen Sicherheitsabstand zu diesen Sicherheitsnetzen haben und ob die Renndrohnen quasi die Vorlagen von dieser ganzen Sache erfüllen. Das ist dann wiederum eine Aufgabe vom Organisationskomitee, dass vor dem Event eigentlich wird noch jede Drohne wieder überprüft, ob die gemäss den Reglementarien auch bauen ist.
Eine gewisse Maximalgeschwindigkeit oder was sind da? Wie ja, muss die gebaut sein?
Maximalgeschwindigkeit kann man natürlich schlecht definieren.
Ein gewisses Gewicht?
Oder? Es ist ein gewisses Gewicht auf jeden Fall. Es ist eine gewisse Größe. Es ist spannungsmässig, was für Batterien darf man brauchen. Das ist alles reglementiert.
Aber das ist mittlerweile auch offiziell Batzel reglementiert. Also Drohnen-Rennsport ist eigentlich...
Das ist ja so, ja. Es ist mal mit dem mit dem Drohnenverband von Schweiz ist das mal ausgearbeitet worden, dass man immerhin mal so eine Basis hat, wo man drauf arbeiten kann. Klar könnte man das noch auch verfeinern oder gewisse Sachen praxistauglicher machen, aber prinzipiell ist es eigentlich schon eine gute Sache.
Gibt es Sachen, die gar nicht erlaubt sind? Also man geht davon aus, dass die nicht da sind, dass der Zuschauer nicht passieren kann. Aber innerhalb des Track irgendwelche Hindernisse oder so, wo Feuer oder ich weiß nicht, ganz spezielle Sachen? Oder bist du eigentlich dadurch völlig frei, solange die Zuschauer nicht gefördert sind?
Es ist noch lustig, es hat schon mehrere Versuche gegeben, so spezielle Hindernisse einzufügen in so einen Racetrack, wie zum Beispiel eben ein Windgate, ein Tor, wo man da durch muss, wo aber von Seite ein Windstoss kann kommen. Es hat auch schon von Red Bull so Rennen gegeben, wo mit Feuer ist gespielt worden und alles, aber der gewünschte Effekt hat es noch nie erzielt.
Mhm. Aber man könnte, also... Es gibt auch da nicht irgendwie Vorschriften.
Absolut.
Das hätte dann einen Drohnenrennen im Suchen irgendwie Feuer oder so.
Das könnte man auf Anfang brauchen. Es muss einfach der Fenster sein, dass man es immerhin auch sieht. Das war ein bisschen schade bei Red Bull. Es war Tag hell Sonne und dann hat es dann so auch ein Gate gehabt, das gebrannt hat, wenn man da drüben ist. Hat man gar nicht
gemerkt. Man hat es gar nicht gemerkt, ja. Dort geht es vor allem auch wieder ums Optische, oder? Dass das in der
absolut.
Im Stream das eigentlich ist, cool aussieht.
Das ist so, ja.
Fürs Fliegen ist das wahrscheinlich noch nicht wirklich relevant, ob es da noch ein bisschen brennt. Nebenbei.
Nein.
Die jagst du einfach da drüben, die Drohnen.
Das ist so. Also, ja. Da ist man viel zu schnell, für das eigentlich einen Einfluss könnte haben. Das mit dem Wind, das funktioniert. Aber das muss also richtig, das ist nicht ein Ventilator. Das ist quasi wie ein Kompressor, also ein Tank, den man auf einen leert. Ja. Das schiebt einem schon.
Bei der Formel 1 gibt es ja... fixe Rennstrecke und da gibt es ja auch irgendwie ganz berühmte und vielleicht wo ein Rennfahrer sagt, das ist meine Lieblingsstrecke oder so. Das gibt es eigentlich bei den Drohnenrennen nicht wirklich, weil es vielfach immer wieder an einem anderen Ort ist. Oder hat es auch schon gegeben, dass man... Oder hast du eine Lieblingsstrecke? Die hat es halt nur einmal gegeben.
Nein, Lieblingsstrecke direkt gibt es ja eben eigentlich nicht. Du hast auch deine Lieblingsorte, wo du kannst eine Strecke bauen kannst. Vielfach fliegt man halt einfach nur auf eine Wiese zum Trainieren. Ich schaue immer ein bisschen für etwas ein bisschen spektakulärer, sei das irgendwie im Wald oder irgendwo in der Industriezone, wo nicht mehr viel läuft. Da geht halt ein bisschen mehr kaputt. Dafür ist halt einfach ist irgendwie viel mehr Thrill da zum Fliegen, wenn man wirklich so ein bisschen durch etwas durchgeht und nicht einfach sich so einen Hindernisparcours auf einer freien Matte herstellt. Mhm. Was man natürlich kann machen, ist, man kann natürlich eben so eine von diesen berühmten Rennstrecken sei es ein Monza oder irgendwie Monaco, kann man sich natürlich quasi nachbauen. Aber der Effekt ist am Schluss, ich meine, das wird auch die wenigsten realisieren, wenn man jetzt so einen Parcours machen würde, dass sie jetzt irgendwie auf einer Modellvariante von
das sieht man gar nicht.
Definitiv, ja. Ja. Es ist halt eine ganz andere Dynamik beim Fliegen, weil man erstens eben wirklich in diesen drei Dimensionen frei ist. Das heisst, eine Kurve muss man nie so fliegen wie mit einem Auto. Man muss eine Kurve anfahren, oder? Dass man die schnellste Linie hat. Es gibt eben mehr Linien beim Fliegen, die funktionieren können. Es kommt dort immer auf persönlichen Flugstil drauf an. Und im Moment ist es auch nicht möglich, quasi so einen 3D-Track so präzise zu fliegen, wie man dann eine Formel-1-Rennstrecke fahren könnte. Es sind zu viele Freiheitsgrade noch im Moment. Ja. Aber das wird immer wie besser. Also, ich habe eigentlich noch die Hoffnung, dass wir so in 2-3 Jahren vielleicht endlich mal so richtig packende Rennen haben, wo irgendwie 6 Piloten 4 Runden lang wirklich einfach Kopf an Kopf fliegen. Und dann ist der Punkt da, wo es wirklich spannend wird. Also, wenn sogar meine Freundin hockt vor dem Fernseher, wenn schon nur 3 so richtig am Kämpfen sind und findet das wirklich spannend, klar. Im Moment noch, weil man die Leute halt persönlich kennt. Aber irgendwann wird es vielleicht wirklich mal so Piloten geben, die Zuschauer haben, wie wir im Moment irgendwie eben andere Motorsportarten schauen und mitfiebern.
Das ist momentan ist das noch nicht so. Oder? Ist das so eine Entwicklung, die kommen
müsste? Dass der Sport so weiterhin kann funktionieren und sich weiterentwickeln und wachsen, muss es in die Richtung gehen, damit das am Schluss aufgeht, dass Sponsor wirklich auch einen Nutzen haben am Schluss an dem Ganzen. Und nicht nur irgendwie ja, ist manchmal recht schwer, an das Geld herzukommen. Das ist auch auf eine Art verständlich, weil der Herdkern ist sehr klein von denen, mhm, die wirklich schauen, die wirklich dafür interessiert sind. Und für das, dass es so ein bisschen mehr Mainstream-tauglich wird, braucht es definitiv eigentlich längere, packendere Rennen.
Damit man dranbleibt auch, ja. Mhm. Das ist mir zwar vor 3 Jahren eigentlich auch aufgefallen. Es war faszinierend gewesen. Natürlich, weil man es noch nie gesehen hat. Das war das erste Mal gewesen. Aber es hat wenige Momente gegeben, genau, wo es wirklich ein Rennen war. Der Start und dann sind schon mal 3 rausgespickt, oder? Und vielfach ist am Schluss noch eine allein. Oder wenn es mal gut kam, ist vielleicht noch 2. Aber meistens war dann der eine so weit zurück gewesen, dass es nicht mehr, also es eh schon klar war, ja, das stimmt. Aber gut, wie kann man das ändern?
Ein bisschen besser geworden ist es einfach. Das war vor 2 oder 3 Jahren gewesen,
ja.
Beide Mal einmal. Und mittlerweile sind sie schon, eben, das sind einerseits die Fähigkeiten der Piloten, die müssen einfach besser werden. Aber okay, die werden auch immer besser.
Die sind auch noch recht in den Anfängen gewesen, vielleicht von 3 Jahren.
Total. Ja. Und die müssen sich natürlich auch weiterentwickeln. Und es müssen auch immer mehr dazukommen, oder? Dass die Spitze quasi von diesen Top-Piloten, dass das immer wie enger wird. Das heisst, dass man jetzt nicht mehr irgendwie 3 richtig schnell in der Schweiz hat, sondern dass man mal irgendwann 30 richtig schnell in der Schweiz hat. Im Moment können sich ja für so ein Rennen 40 Leute anmelden. Die 32 schnellsten qualifizieren sich dann ja für die Final-Heats. Und wenn man natürlich dann mal weiss, dass dort von diesen 32 einfach mindestens ein 2 Dutzend einfach absolute Top-Cracks sind, dann wird es mega spektakuläre Rennen geben. Aber im Moment ist eigentlich, bös gesagt, fast ein bisschen Mangel an Top-Piloten. Es braucht halt auch Zeit, für dass man so gut wird. Mhm. Das ist schon nicht etwas, was man von heute auf morgen erreicht.
Sind wir gespannt, wohin dass es jetzt geht? Wenn man dann vielleicht so in 30 Jahren zurückschaut, vielleicht hat es dann total etabliert, aber...
Das ist extrem schwer zu sagen, wenn sie 30 Jahre alt sind. Weil, also was ja im Moment eigentlich wirklich den Thrill ausmacht für sehr viel, ist, dass wir so in der Generation oder in der Zeit leben, wo unsere Generation aufgewachsen ist mit diesen ganzen Videogames. Und es ist extrem etwas Ähnliches wie Videospiel. Halt einfach, dass der Reset-Knopf ein bisschen schwieriger ist zu drücken. Also man muss sich bewegen, man muss wieder flicken. Es ist nicht einfach so, dass man Restart drücken kann und losgeht.
Man wird ein bisschen bestraft. Wenn man
genau, aber ja. Durch das wird auch der Adrenalinschub ist durch das natürlich auch deutlich stärker.
Mhm.
Und das ist schon ein bisschen, das hat schon ein bisschen etwas. Also ich glaube, ein Grossteil von diesen Piloten sind eigentlich Adrenalin-Junkies.
Wie holst du denn jetzt Adrenalin, wenn du nicht mehr mit dem Wettkampf mitmachst?
Ja, ich bin jetzt im Moment wieder am Umbiken. Tut sich ein bisschen mehr weh, wenn man sich litzt. Aber,
Danke für die Infos.
Ja, merci dir.
Da sind wir am Schluss vom Podcast. Wenn ihr uns wollt, etwas mitteilen, Feedback geben, wie immer, Brunnenhofstrasse 22 8057, glaube ich, Zürich. Nein, ist ein Witz. Mail digital@srf.ch
oder über die sozialen Medien, dort heissen wir SRF Digital, und zwar auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram und Discord.
Sehr gut aufgezählt. Kannst du ins Wochenende gehen.
Es war nicht das erste Mal.
Ciao zusammen, danke fürs Zuhören.
Ade miteinander.